Gefangen sein. Protokoll einer Anorexie.
Fotos vom Berliner Hauptbahnhof. Die Weihnachtsdekoration hängt noch. Es ist kalt. Ich habe den Zug verpasst. Deswegen hatte ich Zeit, einmal quer durch alle Stockwerke zu gehen, vom Tiefbahnhof bis hoch an die S-Bahn. Eigentlich habe ich meinen Zug nicht verpasst. Habe ihn ja sogar noch berührt. Aber die Türen waren schon verriegelt. Dann ist er losgefahren. Wie gerne wäre ich einfach wieder umgekehrt. Aber eine Stunde später fährt schon der nächste Zug. Ich sitze darin und weiß noch nicht, dass die Reise, die mir bevorsteht, länger als ein Jahr dauern wird. Sie hat begonnen, bevor ich es gemerkt habe. Und sie wird die einschneidendste und gefährlichste Reise meines bisherigen Lebens sein.
Im Alter von 18 Jahren erkrankte ich an einer Essstörung. Häufig nennt man sie Magersucht, aber diesen Namen verwende ich nicht gern. Anorexie kann man sie auch nennen oder Anorexia nervosa.
Ich war über Weihnachten und Silvester in der Heimat. Jetzt geht die Arbeit wieder los. Eine Stunde später als geplant steige ich aus dem Regionalexpress und trete in die kühle Januarluft. Es dämmert schon, obwohl es erst früher Nachmittag ist. In mir ist es stockdunkel, aber das kann noch niemand sehen. Nicht einmal ich selber.
Es dauert 4 Monate, bis ich begreife, dass ich krank bin. Dass etwas nicht stimmt, das war mir schon aufgefallen. Irgendwann, da waren schon viele Wochen vorbei. Aber als ich es dann weiß, da ist es kurz nach 11 Uhr vormittags an einem Dienstag im Mai. Plötzlich ist es, als ob da ein Satz auf meinem Bildschirm erscheint. Du bist magersüchtig.
In den nächsten Tagen verdränge ich den Gedanken, rede mir ein, ich solle mir doch nicht anmaßen, diese Krankheit tatsächlich zu haben. So schlimm sei es ja nun wieder nicht. In diese Zeit fällt mein erster Schwächeanfall. Ich habe etwas Schweres getragen, vor meinen Augen wird es schwarz. Und ich hocke mich auf den Boden und weiß, dass ich umfallen werde, wenn ich versuche aufzustehen.
Meine Morgenroutine. 6.15 Uhr aufstehen, duschen, anziehen. 6.25 Uhr die Küche betreten, Tee aufsetzen, Brotscheiben abschneiden, Apfel schneiden, Marmelade auf den Tisch stellen. Brot schmieren und einpacken. 6.30 Uhr Nachrichten hören, Frühstücksbrot schmieren. 6.33 Uhr Musik im Radio, vorher darf das Frühstück nicht angerührt werden. Bevor das Brot gegessen werden darf, muss ich eine Tasse Tee getrunken haben. 6.50 Uhr Zähne putzen und fertig machen. 7 Uhr aus der Wohnung. Abweichungen verboten. Totale Kontrolle als Ausdruck des totalen Kontrollverlusts.
Es macht mich zufrieden, Lebensmittel zu einem günstigeren Preis zu erhalten. Ich kaufe Sahnesteif, Kuvertüre, Tütensuppe. Nur weil es billiger ist, nicht weil ich es brauche. Jeden Samstag sehe ich die Prospekte der kommenden Woche durch und schreibe Interessantes heraus. Das ist mein Highlight der Woche, das zelebriere ich regelrecht. Im Laufe der Zeit werden die Prospekte immer weniger interessant für mich, weil es ja ohnehin nur noch eine begrenzte Anzahl an Lebensmitteln gibt, die mir die Krankheit erlaubt.
12.37 Uhr, Mittagspause. Früher ist verboten. Ich sitze immer auf der gleichen Bank am See.
Wann darf ich essen? Was darf ich essen? Wie viel darf ich essen? Was essen die anderen? Wie bereiten sie es zu? Müssen meine Lebensmittel ein Biosiegel haben? Muss ich mich vegan ernähren? Was bedeutet ausgewogen?
Ich lege 2 Nudeln wieder zurück in die Packung. Überlege. 5 wieder in den Topf. Überlege. 10 wieder heraus. Überlege. Vielleicht 3 wieder herein?
Und da ist diese stumme Gefühlslosigkeit. Dieses Dahinleben. Ertragen. Verstecken. Ich trage einen Mantel aus Eis und mein Kopf steckt in Watte. Es ist der graue Geselle der Essstörung. Es ist die Depression.
13.02 Uhr, aufstehen von der Bank. Um 13.07 Uhr wieder am Platz.
Ende Juni. Auf dem Weg zur Arbeit liegt mitten auf der vielbefahrenen Hauptstraße ein totes Katzenjunges. Einige Meter weiter hoppeln 2 andere hilflos umher. Laufen können sie noch nicht. Eines passiert die Straße, landet im Wassergraben und ertrinkt. Das andere kann ich einfangen und halte es in meinen Händen. Dass ich im morgendlichen Berufsverkehr mitten auf der Straße stehe, macht mir nichts aus, um mich wäre es doch so schade auch wieder nicht, denke ich mir. Aber was ich in meinen Händen spüre, das ist Leben. Ein winziges, kleines Kätzchen, weißgrau gefleckt, warm und weich, so schutzlos. Und so lebendig, so unglaublich lebendig.
16 Uhr, Feierabend. 5 Kilometer mit dem Fahrrad nach Hause fahren. 2 Treppen hoch. 18.06 Uhr in die Küche. Reis, Kartoffeln oder Nudeln, müssen sich stets abwechseln und dürfen nie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gekocht werden. 18.40 Uhr Essen. Abspülen, Zähne putzen. Zeitnah ins Bett.
Josephine ist die Person, die ich in der Schule irgendwann meine beste Freundin nannte. Wir haben uns ein halbes Jahr lang nicht gesehen, als ich im Sommer aus dem Zug trete. Sie studiert am anderen Ende des Landes. Als wir abends nebeneinander liegen, sagt sie, wie schön sie das findet und fragt, ob sie mich mal in den Arm nehmen darf. Nach einigen Momenten, weil Josephine so etwas merkt und es gleich am Bahnhof gesehen hat, kommt die Frage, die nur sie stellen kann, denn ich hätte nicht gewusst, wie ich das Thema anspreche. Isst du genug? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht.
Und ich erinnere mich sogar wieder an ein Gespräch, das wir irgendwann mal hatten, als ich gesagt habe, ein Hungergefühl, das kenne ich gar nicht. Als mich Nährwertangaben noch nicht interessiert haben, als ich nicht immer über das Essen nachgedacht habe, sondern einfach normal gegessen habe. War das nicht eine schöne Zeit? Ja, das war sie.
Du hast so viel mehr Energie, Kraft, wenn du isst. Iss, worauf du Lust hast. Iss, so viel du willst. Du musst es umgekehrt denken. Wenn du etwas kontrollierst, weil alles auseinandergerät, kontrolliere nicht dein Essen. Kontrolliere deine Gesundheit. Auch wenn alles kaputt geht, lässt du dir deine Gesundheit nicht zerstören.
Einkaufsregeln. Montag, Supermarkt A. Donnerstag, Supermarkt B und C. Samstags, gegebenenfalls Supermarkt C, wenn nicht bereits am Donnerstag erfolgt.
Ende Juli stehe ich vor dem Kühlregal von Supermarkt C. Eigentlich stehe ich nicht, sondern gehe hin und her, auf und ab, versuche dabei nicht auffällig zu wirken. 5 Minuten mindestens verbringe ich dort, denke, ich esse, worauf ich Lust habe. Lasse genau diese Produkte ausscheiden, bevor ich überhaupt auf die Nährwertangaben geschaut habe. Betrachte anderes, halte es für zu teuer, zu zuckerhaltig, sowieso zu fettig. Nehme es aus dem Regal, gehe in Richtung Kasse, drehe entsetzt um, lege es zurück. Beginne die Suche von neuem. Ich kaufe Joghurt, keinen kleinen Becher, ich kaufe einen 1 Kilo Eimer Erdbeerjoghurt, denn der ist im Verhältnis günstiger. Ich werde ihn über mehrere Tage hinweg aufteilen, immer eine kleine Portion.
Es gibt nichts Schlimmeres, als die Kontrolle zu verlieren. Nach 5 Minuten ist der Eimer bis auf einen kleinen Rest leer. Ich bekomme eine Panikattacke, werfe mich auf mein Bett, will schlafen, kann nicht schlafen, denke immer wieder nur an den Joghurt. Was so widersinnig erscheint, ist ganz normal und einfach der Aspekt, an dem die Verwandtschaft zu anderen Essstörungen wie Bulimie oder Binge-Eating am deutlichsten erkennbar ist. Es ist der Überlebensinstinkt des Körpers, der viel zu lange nicht ausreichend Nahrung erhalten hat. Bis heute kann ich Schokolade nicht in meinen Schrank haben, ohne ständig an sie denken zu müssen, bis sie leer ist.
Anfang August stehe ich das erste Mal vor dem großen Spiegel im Flur, nur eine Unterhose tragend. Körperbildtherapie nennt man das, weiß ich aus den vielen Dokumentationen, die ich mir im Internet anschaue. Ich will etwas sehen, was genau weiß ich gar nicht. Was ich aber sehe, erschreckt mich, denn ich hatte mich das ganze Jahr über noch nie getraut, mich so vollständig im Spiegel anzusehen. Was ich sehe, bin nicht ich. Dünn, knochig, schwach und die Augen so leer. Der Anblick schockiert mich und ich weiß, dass ich krank bin, wie krank ich bin, dass mir die Dinge schon vor so langer Zeit aus der Hand geglitten sind. Weiß, dass etwas geschehen muss, dass ich etwas tun muss. Weiß, dass ich nichts tun kann und lediglich meine Selbstzerstörung in Richtung Vollendung führen werde.
Zwei Monate später. Ich studiere jetzt, lebe in einer anderen Stadt. Jetzt wird alles gut, habe ich beschlossen. Im Einkaufsbeutel landen Milch und Käse, so etwas kaufen gesunde Menschen und so einer will ich ja nun werden.
Ich bin Sonderling, Außenseiter, Einzelgänger. Ich kenne die Rolle ja schon, kenne sie in- und auswendig. Ich kenne es, im Nebensatz von Partys zu erfahren, die stattgefunden haben oder stattfinden sollen, mit wem man sich wo getroffen hat. Man umarmt sich zum Abschied, mir winkt man lieber nur zu. Niemand will mich bewusst verletzen, trotzdem schmerzt es leider.
Ich träume davon, zu schreien. Ich brülle die Leute an und werfe mich heulend auf den Boden. Manchmal erscheint es erlösend, nicht mehr da zu sein. Manchmal habe ich einfach eine schreckliche Angst davor.
Mitte November. Mir ist kalt. Erst habe ich das nagende, stechende Gefühl des Hungers im Bauch, bin auf kranke Art und Weise stolz darauf, damit noch manchmal einzuschlafen und tags darauf aufzuwachen. Dann schmerzt der Magen nach der Nahrungsaufnahme, die er so lange gefordert hat. Das muss also zu viel gewesen sein, sagt die Krankheit.
Ich mag restriktive Phasen scheinbar lieber, denn sie sind mir vertraut. Hier habe ich die Kontrolle. Mehr essen? Mit welcher Berechtigung denn? Fragt die Stimme. Denn du bist am Ende vielleicht normalgewichtig. Du bist nicht mehr schwach. Dir ist jetzt nicht mehr kalt. Aber deine eigentlichen Probleme sind immer noch da. Sie grinsen dich an. Und jetzt kannst du dich nicht mehr vor ihnen verstecken. Also behalte doch lieber gleich mich, deine Krankheit, die du schon so gut kennst. Fast ein Jahr. Du wirst wohl nicht Schluss machen.
Es geht um Verantwortung. Du musst den ersten Schritt alleine machen, sagt Josephine. Und den letzten. Und die dazwischen auch. Wie gut es ist, zu wissen, dass mich jemand aufhängt, wenn ich dabei stolpere.
Haben Sie es gemerkt, die Leute um mich herum? Sie müssen etwas gemerkt haben. Meine Freunde? Ich hatte ja kaum gleichaltrige Kontakte in meinem Arbeitsort. Meine Kollegen? Manche waren ja Teil des Problems. Haben meine Eltern etwas gemerkt? Wie dünn ich sei, hat mir meine Mutter jedes Mal gesagt, wenn ich alle paar Monate kam. Haben sie gefragt, wie es mir geht? Ich hätte gesagt, es geht mir gut. Haben sie sich Sorgen gemacht? Natürlich, sie sind meine Eltern. Haben sie es mir gesagt? Wir müssen dringend mehr miteinander sprechen.
Es ist schwierig, die Erkenntnis zuzulassen, dass das primäre Heilmittel zur körperlichen Genesung so einfach wie primitiv ist. Mehr essen.
Ein Jahr danach. Ich hatte Angst vor dem Tag. Der ICE rast unaufhaltbar durch die dunkle, triste Landschaft. Reisen ist entwurzelte Zwischenzeit. Im Supermarkt, noch mit all dem schweren Gepäck, greife ich zur kalorienreichsten Fruchtquark-Zubereitung im Regal. 500 Gramm Pfirsich-Maracuja. Der Becher wird fast leer am Abend.
Die erste Phase des Zunehmens ist die schwerste, weil in diesem Zustand die Krankheit noch die größte Macht besitzt. Eine Akzeptanz der Gewichtssteigerung, die die Grundlage für eine psychische Gesundung ist, kann erst eintreten, wenn sich das Gewicht vom Tiefpunkt in Richtung gesundes Normalgewicht verschiebt. Das ist eine unheimlich schwierige Phase. Zugleich handelt es sich womöglich um die entscheidende Phase auf dem Weg in Richtung Leben.
Ich finde raus, was mir gut tut, woraus ich Kraft schöpfen kann. Es ist in Ordnung, auch mal nichts zu tun. Ich muss mich vor niemandem rechtfertigen, schon gar nicht vor der Krankheitsstimme. Ich erinnere mich an Dinge, die ich früher gerne gemacht habe. Ich nehme mir vor, mehr zu lächeln.
Ich denke viel nach über die Person, die ich war, die ich geworden bin und merke mit der Zeit, dass es viele Gründe gab, warum ich krank wurde. Die Saat wurde früh gesät, aber es brauchte erst eine Gießkanne, um sie zum Keimen und Gedeihen zu bringen, eine starke, zähe Pflanze auszubilden.
Es ist wohl illusorisch zu glauben, man könnte das Thema jemals komplett wieder hinter sich lassen. Der Körper merkt genau, wenn er mal wieder nicht genug Nahrung bekommen hat. Es findet eine Erinnerung der Leidenszeit statt, die auch verführerisch wirken kann. Die Stimme der Krankheit wird wieder lauter und drängt sich nach vorne. Ungefähr alle 3 Monate habe ich einen leichten Rückfall, den ich immer erst nach ein paar Tagen erkenne.
Nach fast einem Jahr war die Gießkanne leer, doch die Pflanze konnte auch in der Trockenheit noch lange überleben, denn ihre Wurzeln waren weit verzweigt. Nach und nach knicken ihre klebrigen Blätter ab und fielen auf den Boden. Die Pflanze welkte. Doch sobald nur ein winziger Tropfen auf sie fällt, wuchert sie mit großer Kraft wieder empor, lässt sich nur mit Mühe stoppen. Jederzeit ist sie zu neuem Wachstum bereit. Solange bleiben ihre verdorrten Stängel als hämisches Mahnmal stehen. Ihre Wurzeln sind tief und Varotten mit jahrelanger Halbwertszeit können sich jederzeit neu verfestigen.
Wir essen jeden Tag. Wir tun jeden Tag, was die Krankheit uns verboten hat.
Ich genieße die sommerliche Wärme bei einem Abendspaziergang. Dieser Sommer ist so viel wunderbarer als der letzte, denn ich kann ihn wieder in allen Aspekten erleben. Die Wärme, den Duft, die Helligkeit, den Vogelgesang, den sanften Wind. Ich stehe vor dem Spiegel und erinnere mich daran, wie das im letzten Sommer aussah und sehe meinen Körper richtig gerne und vor allem zufrieden an. Du siehst so vital aus, stellt meine Mitbewohnerin fest, als ich die Wohnung wieder betrete. Ohne es zu wissen, hat sie mir das schönste Kompliment gemacht, das jemand mir hätte machen können.
Es ist so beruhigend, dass die Zeit immer weitergeht. Dinge vergehen, schöne Dinge und schwierige Dinge. Glückliche Zeiten und tiefe Täler. Vom hohen Berg aus wird das tiefe Tal überschaubar und klein. Es verschwindet nicht, aber es bestimmt nicht mehr alles. Es ist leichter zu fassen, darüber zu sprechen.
Den Weg zum Gipfel musst du selber gehen, aber wenn du fällst, fängt dich jemand auf. Du darfst nicht vergessen, auch zurückzuschauen auf die Höhe, die du schon gewonnen hast.
Du kannst nicht für immer auf dem Gipfel bleiben. Es braucht diesen Reiz, ein paar Schritte nach unten zu gehen, unter die Wolken zu schauen, immer so, dass man den Gipfel noch sehen kann. Bis die Wolken dichter werden und der Tag dunkler und du den Gipfel vergisst. Dann musst du mit aller Kraft den Weg zurück nach oben suchen und darauf hoffen, dass auch die Wolken ihren Teil tun und sich lichten.
Ich laufe zurzeit irgendwo um den Gipfel herum. Mal höher, mal tiefer. Lass uns dort mal treffen. Du schaffst das.